Schaffneruniformen, Fahrkarten aus Karton, uralte Telefone, Laternen, ein hölzerner Gepäckwagen, eine Modelleisenbahn, Fotos, klapprige Schreibmaschinen, längst ungültige Fahrpläne. Alles ist ein wenig chaotisch angeordnet. Auf einem Fernsehschirm läuft eine nicht mehr ganz aktuelle deutsche Fernsehdokumentation über einen Güterzug. Im Führerstand der Lokomotive José Stauffer. Der längst pensionierte Lokführer hat die Erinnerungsstücke für sein kleines Museum gesammelt. Im Bahnhof von Salta, im Nordwesten Argentiniens, am Fuße der Anden. Der rüstige Pensionär erklärt einem Museumsbesucher, wie er auf der Hochebene der Anden Züge bis an die chilenische Grenze fuhr. Doch eines Tages seien die Personenwaggons von den Güterwagen abgekoppelt und aufs Abstellgleis geschoben worden. Eine Katastrophe für die Menschen, die dort oben lebten. Waren sie doch mit einem Mal von der Außenwelt abgeschnitten. José Stauffer schüttelt den Kopf. Gott sei Dank gäbe es noch den Zug in die Wolken. Er windet sich vom Bahnhof bis auf einen Pass von 4.199 Metern Höhe. Ein Zug leider nur für Touristen. Stauffer jedoch hofft auf eine Renaissance der Eisenbahn für alle. Mit anderen Zugfans hat er die Initiative Freunde der Eisenbahn gegründet. Sie werben für die Schiene. Sie seien nicht die Einzigen. José Stauffer greift in einem Regal nach einer Kassette mit dem Titel Die nächste Station. Ein abendfüllender Film von Argentiniens wohl bekanntestem Dokumentarfilmer Pino Solanas. Allein in den ersten 60 Tagen nach der Premiere füllten 50.000 Argentinier die Kinosäle. Solanas erzählt die Geschichte der argentinischen Eisenbahn, ihren Aufstieg und ihren Niedergang. Besonders beeindruckt hat José Stauffer das Beispiel von Palacios, einem Ort in der Provinz Buenos Aires. Einst wohnten in Palacios 6.000 Menschen. Doch dann kam der Tag, da der letzte Zug den Bahnhof verließ. Palacios hatte bald nur noch 600 Einwohner. Der Ziegelbau erstrahlt nun wieder im alten Glanz. Auch das verwahrloste Interieur ist wieder hergerichtet und herausgeputzt. Von engagierten Bürgern, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Que vuelva el tren. Der Zug muss zurückkommen, fordert eine Theatertruppe, die wie in Palacios auch schon in anderen Orten auf verwaisten Bahnhöfen aufgetreten ist.
Mit Volldampf vom Abstellgleis. Wie Südamerika die Eisenbahn wiederentdeckte. Ein Feature von Karl Ludolf Hübener.
Acht Uhr morgens. Bahnhof Retiro in Buenos Aires. Familie mit Kindern, junge Leute mit Rucksäcken und ältere Ehepaare bevölkern die Bahnhofshalle. Angeregte Unterhaltung. Auf dem gefliesten Boden stapelt sich Gepäck. Taschen, alte und neue Koffer, Kartons mehrfach verschnürt, Kühlboxen und Körbe mit Tüchern abgedeckt. Retiro, ein Kopfbahnhof, ist einer der ältesten und größten Bahnhöfe Argentiniens. Anfang des 20. Jahrhunderts entwarfen englische Architekten das heutige Gebäude. Es wurde komplett in Liverpool hergestellt und in Buenos Aires zusammengebaut.
Sein hochgewölbtes Dach ruht auf Eisenträgern aus einer Liverpooler Schmiede. Säulen und Fußböden sind aus Marmor. Und seine kunstvoll gemeißelten Ziergiebel und die gebündelt durch das Dach einfallenden Sonnenstrahlen betonen die Höhe des Gebäudes. Eine Kathedrale, bloß ohne Altäre und Bankreihen.
Schrieb Paul Theroux in seinem Buch »Der alte Patagonien-Express«. Der Schriftsteller war in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von den USA bis nach Buenos Aires im Zug gereist. Langsam windet sich die Menschenschlange vorwärts, bis zu einem weit geöffneten schmiedeeisernen Tor, Kontrolle der Fahrkarten. Ziel der meisten Reisenden ist die Endstation San Miguel de Tucumán, 1157 Kilometer entfernt. Noch bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts schnauften Dampflokomotiven weiter bis La Paz, dem Sitz der bolivianischen Regierung. Das waren noch einmal 1.500 Kilometer, erklärt Daniel Weinberg, ein pensionierter Dozent und Eisenbahnexperte.
Ohne die Eisenbahn sähe die Landschaft Argentiniens heute wohl anders aus. Der Zug begleitete die Aneignung von Gebieten, die, wie es damals hieß, außerhalb der Zivilisation lagen.
Fuera de lo que se llamaba la civilización. O sea, la Patagonia Argentina, tomemos el caso.
Das argentinische Patagonien und das Gebiet südlich von Mendoza und Córdoba wurden durch zwei Methoden dem Land einverleibt. Die erste war die Winchester. Mit ihr wurden die Indianer getötet oder, das betraf nur wenige, in die Anden an die Grenze zu Chile abgedrängt. Nachdem die Indianer ausgelöscht waren, kam die Eisenbahn. Sie integrierte das eroberte Land.
Die Waggons sind bis auf den letzten Platz besetzt. Auch für argentinische Verhältnisse ist das Boleto sehr billig. 70 Pesos, umgerechnet etwa 12 Euro bis Tucumán. Und das in der ersten Klasse. Doch was heißt schon erste Klasse? Die grünen Plastiksitze sind abgeschabt, das Weiß der Kopfstützen ist schmuddelig und rissig. Die Scheiben sind zerkratzt, ein ungetrübter Blick in die Landschaft ist unmöglich. Über der Heizung ein Schild, stellen Sie Ihr Gepäck nicht vor das Heizungsgitter, es könnte versenkt werden. Ganz langsam schleicht sich der Zug, gezogen von einer Diesellok, grün angestrichen wie die Waggons, aus der Bahnhofshalle. Die Sirene ertönt vor den vielen Schranken mitten in der Millionenmetropole. Nach etwa einer Stunde werden die Häuser flacher. Die Außenbezirke der Hauptstadt verschwinden langsam am Horizont. Mitreisende kommen mit Thermoskannen aus dem Speisewagen zurück. Heißes Wasser für den bitteren Mate-Tee. Andere wühlen in Taschen oder Kühltruhen. Esspakete werden ausgepackt. Belegte Brote, Apfelsinen, Bananen und Äpfel, aber auch Hähnchenkeulen, wohl am Vorabend gebraten.
Früher war der ganze Waggon eine einzige Fiesta. Eine Fiesta, weil jedermann seine Gitarre oder ein anderes Instrument mitbrachte. Die Reise war ja so lang, deshalb bemühten wir uns, den lieben langen Tag so angenehm wie möglich zu verbringen.
Erinnerungsselig saugt Agustin Vizcarra an seinem Mate-Gefäß. Der 61-jährige Rentner im blau karierten Hemd ist mit seinem Bruder unterwegs. Sie wollen ihre Mutter in der Nähe von Tucumán besuchen. Sie hat Geburtstag. Bequemer und billiger könnten sie nicht reisen. An einen Flug sei schon gar nicht zu denken.
Die Bahnhöfe und Eisenbahnen in Argentinien sehen nicht zufällig so englisch aus. Denn die meisten wurden von Engländern gebaut. Paul Thoreau, der alte Patagonien-Express.
Die Eisenbahn wurde im britischen Interesse gebaut. Die Briten wollten ihre Produkte loswerden und im ganzen Land verkaufen. Auf der anderen Seite wollten sie alles, was ihnen notwendig erschien, außer Landes und in die eigene Metropole transportieren. Die gesamte Produktion der argentinischen Pampa wurde damals mit der Eisenbahn transportiert.
Das waren vor allem Weizen und Rindfleisch. Beides wurde zu den Schiffen im Hafen von Buenos Aires transportiert. Umgekehrt gelangten auf der Schiene englische Konsumgüter, beispielsweise Textilien, ins Landesinnere. Auf der Landkarte boten die Eisenbahnlinien oft das Bild einer Hand mit gespreizten Fingern. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man in verschiedenen Ländern Südamerikas begonnen, Schienen zu verlegen, um Rohstoffe zu exportieren. Binnenverkehr und Handel spielten keine große Rolle. Aus England kam der größte Teil des Kapitals für den Eisenbahnbau in Argentinien und steuerte damit auch zur Verschuldung Argentiniens bei. Nicht nur Schienen, Loks und Bahnhöfe, sogar die Kohlen für die Dampfloks kamen von der britischen Insel. Der größte Teil der Eisenbahnen war in britischem Besitz. Oft auch beträchtliche Ländereien auf beiden Seiten der Schienenstränge. Ein kleines Geschenk hatten britische Techniker im Gepäck. Das Fußballspiel kam mit ihnen an den Rio de la Plata. Der Fußball blieb. Nicht so die englischen Eisenbahnbesitzer. Das war nicht zuletzt das Verdienst eines Generals, Juan Domingo Perón, der 1946 zum Präsidenten gewählt worden war. Fortan wurde ein starker Staat zum Motor wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. 1947 kaufte der Caudillo den Engländern ihre Eisenbahn ab und verstaatlichte sie. Zwischen den gespreizten Fingern ließ er nun Querverbindungen knüpfen. Alle Branchen, die am Bau der Eisenbahn beteiligt waren, erlebten einen kräftigen Aufschwung. Entlang der Schienen siedelten sich noch mehr Menschen an. Oft war der Bahnhof für die neuen Ortschaften die einzige Verbindung zur Außenwelt. Heute verfügt Argentinien über etwa 28.000 Kilometer Schiene. Ende der 50er Jahre waren es über 45.000 Kilometer. Auch in anderen Ländern eroberte die Eisenbahn weite Landstriche. Die Züge durchquerten Regenwälder, Andentäler und Steppen. Sie beförderten Kaffee, Erze, Zuckerrohr, Bananen, aber auch viele Menschen.
Einst hatte er drei Klassen gehabt. Die dritte Klasse, in der die Ärmsten reisten, bestand aus den gleichen Bretterwagen, in denen die Bananen oder das Schlachtvieh transportiert wurde und war für die Passagiere mit langen Längsbänken aus rohem Holz ausgestattet. In der zweiten Klasse gab es strohgeflochtene Sitze mit Messingrahmen. Die erste Klasse, in der die Regierungsbeamten und hohe Angestellte der Bananengesellschaft reisten, hatte Läufer in den Gängen und mit rotem Samt bezogene Sessel, bei denen man die Position der Rücklehnen verstellen konnte. Gabriel García Márquez, Leben, um davon zu erzählen.
Der Ferro Central nach Tucumán durchquert eine eintönige Landschaft, flach wie ein Brett. Pampa, in der Sprache der Indianer, übersetzt Ebene ohne Bäume. Einsam, öde und abgelegen. Schnurgerade Wege und Straßen verlieren sich am Horizont. Agustin Vizcarra ist aufgestanden, stößt mich an und deutet nach draußen.
Die Felder, die jetzt so leer aussehen, waren früher voller Rinder. Vieh aller Farben, schwarze, weiße, braune Kühe. Der Anblick war wirklich schön. So viele weidende Tiere.
Doch die Rinder und die saftig grünen Graslandschaften sind weitgehend verschwunden. Dafür breiten sich bis zum Horizont hell- bis rotbraune Pflanzen aus. Sojafelder. Immer wieder huschen Silos vorbei, wie moderne Kathedralen. Argentinien verdient heute seine Devisen vor allem mit der Sojabohne.
Die kleinen Viehbauern haben keine Kühe mehr. Sie haben ihre Felder verpachtet, weil es sich nicht mehr lohnt.
Über die Landstraßen, die streckenweise parallel zu den Gleisen verlaufen, donnern schwere Lastwagen und Trucks. Sojatransport zu den Häfen und von dort weiter nach Fernost. Export wie früher, aber auf der Straße. Ansammlungen von Hütten aus Brettern, Plastikplanen und Wellblech drängen sich bis an die Gleisanlagen. Einige dieser Siedlungen dehnen sich über mehrere Kilometer aus. Die meisten sind in neoliberalen Zeiten entstanden. Vor einigen Holzbuden warten Pferde und Karren. Mit ihnen sammeln sie verwertbaren Müll und Abfall ein. Auf einem abgewetzten Plastikstuhl sitzt ein junger Mann. Er saugt seelenruhig an seinem Mate-Tee. Der Zug rattert hautnah an ihm vorüber. Einige Türen von Nachbarhütten sind geöffnet, erlauben einen flüchtigen Blick ins kärglich möblierte Hütteninnere. Schließlich fährt der Zug in den Bahnhof von Tucumán ein. Eine prachtvolle Fassade, die jedem Theater Ehre machen würde. Aber dahinter sieht es trostlos aus. Auf Nebengeleisen rosten alte Waggons vor sich hin, haben Unkraut und kleine Sträucher Gleise überwuchert. Agustin Vizcarra hatte die Gründe dafür angedeutet.
Wir haben ein sehr trauriges Jahrzehnt erlebt, worüber man besser erst gar nicht redet. Aber es war, als würde das Land ausverkauft. Die Industrie verschwand. Es schien so, als wäre es leichter, Dinge zu importieren, als hier etwas herzustellen.
Das traurige Jahrzehnt, die 90er Jahre, ist mit einem Namen verbunden. Carlos Saúl Menem, und mit dem neoliberalen Ausverkauf Argentiniens, auch dem der Eisenbahn.
Die Schurken haben uns eingeholt. Der eine täuscht und verleumdet, der andere raubt ohne Skrupel. Da lo mismo che se accura col cholero
reiteva dalla duro polisor. Die traurige Geschichte habe schon vor Menems Regierungsantritt begonnen, erläutert Daniel Weinberg.
Sie beginnt unter der Regierung von Arturo Frondizi und Transportminister Juan Ovidio Zabala mit einem Plan, der von der Weltbank entworfen worden war. Er nannte sich Plan Larkin.
Zwischen 1958 und 1960 hatten sich mehrere Automultis am Rio de la Plata niedergelassen. Sie stellten auch Busse und LKWs her. Immer mehr Fahrzeuge rollten und brummten über die Straßen Argentiniens. Die Eisenbahn konnte bald ihre Kapazitäten nicht mehr auslasten und produzierte Defizite. Der Transportminister wollte daraufhin die Eisenbahn konkurrenzfähiger machen. Der Präsident zögerte, der Transportminister trat zurück. Der Finanzminister holte nun US-General Thomas Larkin an den Rio de la Plata. Larkin war von der Weltbank mit einer Studie über die argentinische Eisenbahn beauftragt worden. Daraus entwickelte sich der Plan Larkin. Er sah vor, den Schienentransport um 32% zu reduzieren, 70.000 Eisenbahner zu entlassen, 3.000 Lokomotiven und 70.000 Waggons zu verschrotten und gleichzeitig den Straßenbau kräftig zu fördern. Die Automultis rieben sich die Hände, denn das hieß Straße statt Schiene, Autos, Busse und Lastwagen statt Eisenbahn. Das Auto wurde zum Synonym für Fortschritt.
Todo el mundo decía, los ferrocarriles.
Alle sagten, die Eisenbahnen kosten Argentinien täglich $1 Million. Dieser Satz wurde in den Radios ständig heruntergeleiert, auch im Fernsehen, das damals noch in den Anfängen steckte, und in den Tageszeitungen. Es war eine wahre Kampagne gegen die Eisenbahn.
Schließlich glaubten die meisten, die Eisenbahn macht keinen Sinn mehr.
Wir ziehen unsere unvergängliche Fahne auf. Die Fahne unserer Vorfahren, unserer Vorkämpfer, unserer Führer. Aber wir leben in anderen Zeiten. Der Auftrag unseres Generals war, unsere Doktrin und unsere Prinzipien zu aktualisieren.
Den Auftrag Perons legte ab 1990 der neue peronistische Caudillo und Präsident Carlos Menem im Sinne der neoliberalen Reformpolitik des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank aus, auch Washington-Konsensus genannt. Mit der neoliberalen Brechstange zertrümmerte Menem das peronistische Erbe. Er privatisierte und verscherbelte Staatsunternehmen wie kein anderer. Er löste die Staatsbahn auf und verteilte die Reste an Privatunternehmer. Gleise wurden demontiert, Werkstätten verwaisten. Loks wurden aufs Abstellgleis rangiert und einflussreiche Gewerkschaftsbosse über den Tisch gezogen. Von millionenschwerer Korruption war die Rede. Sie riefen nicht zu Streiks auf, stimmten vielmehr der Demontage der Bahn zu, auch wenn die sozialen Folgen gewaltig waren. 50.000 Eisenbahner wurden arbeitslos. Heute ist nur noch ein Fünftel des einstigen Netzes in Betrieb.
Wer durch die Provinz Buenos Aires fährt, wird schnell die vielen Geisterstädte wahrnehmen. Ja, ganze Orte, die praktisch verschwunden sind. So wie die Eisenbahn verschwunden ist.
Die neoliberalen Jahre mündeten Ende 2001 in einem beispiellosen Finanz- und Wirtschaftscrash mit wütenden Protesten und zahlreichen Toten. Mit der Regierung Néstor Kirchner begann sich der wirtschaftliche Horizont in Argentinien wieder aufzuhellen. Der Präsident legte einen Megaplan für die argentinische Eisenbahn vor. Die Privatisierung sollte rückgängig gemacht werden. 2005 fuhr der Ferro Central, staatlich subventioniert, erstmals wieder nach Tucumán. Cobra, ein Hochgeschwindigkeitszug, sollte die drei größten Städte des Landes verbinden: Buenos Aires mit Rosario und Córdoba. Eine 10-Milliarden-Investition, die Protest hervorrief. Mit dem Geld könne man das bestehende Netz wieder reaktivieren, kritisierten Experten. Der Megaplan blieb auf dem Papier. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Widerstand der Moyanos viele Schienenpläne durchkreuzt. Ugo Moyano ist Vorsitzender der Gewerkschaftszentrale CGT und Vizepräsident der peronistischen Regierungspartei. Einer der mächtigsten Männer Argentiniens. Sein Sohn Pablo ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Lkw-Fahrer. An Schienenkonkurrenz liegt ihm und seiner motorisierten Klientel nichts. Anders sieht es in Bolivien aus.
In den letzten Jahren beobachte ich so etwas wie ein Wiedererwachen der Eisenbahn aus einem Schlaf von ungefähr 30 Jahren, in denen die Eisenbahn mehr oder weniger stillgelegt war.
Ángel Sandoval, Sprecher von Ferroviaria Oriental, einer privaten Eisenbahngesellschaft im Besitz bolivianischer Aktionäre. Sie hat ihr Schienennetz über das Tiefland Boliviens ausgeworfen.
Eficiencia. Tecnología. Seguridad. Calidad de servicio. Responsabilidad social. Ferroviario Oriental, el ferrocarril de la exportación.
Auch in anderen Ländern sind viele Lokomotiven wieder vom Abstellgleis geholt worden. So hat die künftige Großmacht Brasilien zahlreiche Bahnlinien wieder in Betrieb genommen und neue Schienen verlegt. Ein Hochgeschwindigkeitszug zwischen Sao Paulo und Rio de Janeiro soll den hoffnungslos überfüllten Luftraum und die verstopfte Autobahn zwischen den beiden Millionenstädten entlasten. Die Kosten werden mit rund 15 Milliarden Dollar veranschlagt. Selbst das kleine Uruguay hat die Eisenbahn wiederentdeckt, nachdem 1988 fast der gesamte Zugverkehr von einem auf den anderen Tag stillgelegt worden war. Auch andere Länder Südamerikas haben gemerkt, dass der gewaltig angewachsene Transport ihrer Exportgüter, ob Rohstoffe oder Nahrungsmittel, Straßen zerstört und verstopft.
Y como todo este tipo de contaminación, los problemas de polución, los problemas de tráfico, la saturación de las carreteras, etc.
Die Umweltverschmutzung, die Verkehrsprobleme, die Überlastung der Straßen, die wirtschaftliche Entwicklung, die den Transport großer Gütermengen mit sich brachte und so das Verkehrssystem verstopft hat, hatte die Augen von Regierungen wieder geöffnet. In den letzten 3 oder 4 Jahren investieren sie wieder in Infrastruktur, Modernisierung und Technologie. Das wird im Falle der Eisenbahn allerdings viele Jahre erfordern.
Ferroviaria Oriental besitzt die Konzession für das südliche Schienennetz im Tiefland Boliviens. Auf dem Altiplano, dem Andinenhochland, dirigiert den Schienenverkehr einer der reichsten Unternehmer Chiles, Andrónico Luksic. Es ist das Resultat der neoliberalen Jahre.
El año 1996, el gobierno boliviano aplica un modelo de privatización de varias empresas estratégicas.
Im Jahr 1996 privatisierte die bolivianische Regierung verschiedene strategisch wichtige Unternehmen, darunter auch die Eisenbahn. Diese wird nun als Konzession vergeben. Das heißt, die gesamte Infrastruktur bleibt in Händen des Staates. Privatisiert wird das rollende Material, das heißt in erster Linie Lokomotiven und Waggons. Die sind in Händen von Privatunternehmen. Im Fall des östlichen Boliviens ist es die Ferroviaria Oriental.
Heute scheinen die Zukunftsperspektiven für die Eisenbahn in Bolivien wieder vielversprechend. Von einem superschnellen Zug zwischen La Paz und der über 200 Kilometer entfernten Minenstadt Oruro ist gar die Rede. Der Optimismus hat einen Namen: Evo Morales. Mit Evo Morales, einem Aymara-Indianer, wurde 2005 der erste indianische Präsident Boliviens gewählt. Die Energieressourcen sind wieder nationalisiert, eine Landreform ist in Angriff genommen. In der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik sind wichtige Reformen angepackt worden. Der indianischen Mehrheit wurden erstmals weitgehende Rechte zugestanden und Mitspracherechte, wenn es um eine andere Entwicklungspolitik geht.
Estamos en la etapa de cómo refundar Bolivia.
Wir sind dabei, Bolivien neu zu gründen, um die Bolivianer zu einen, um das Land besser zu integrieren.
Das heißt, alle Bevölkerungssektoren und Regionen meines Landes.
Damit ist auch die Verkehrsinfrastruktur gemeint. Sie ist nur schwach ausgebildet. Zwischen den Schienennetzen im Tiefland und auf dem Altiplano gibt es zum Beispiel keine Verbindung. Boliviens vor Optimismus überschäumender Transportminister Walter Delgadillo versprach schon Milliardeninvestitionen und fügte hinzu: Das machen wir mit China. La Paz. Im Ministerium für öffentliche Arbeiten warte ich auf Minister Walter Delgadillo. Doch er kann den vereinbarten Termin nicht einhalten. Ein bolivianischer Kollege hilft aus, mit einigen Passagen aus einem Interview, das er mit dem Minister geführt hat. Nicht die beste Tonqualität, aber verständlich.
Wenn wir weiter wachsen wollen, benötigen wir eine Infrastruktur, ein Kommunikations- und Verbindungssystem, das höchsten Ansprüchen genügt. Wenn wir Verbindungsland in Ost-West-Richtung mit der Welt werden wollen, muss die Infrastruktur auf höchstem Niveau sein, um die in Frage kommenden Güter, auch die eigenen, transportieren zu können.
Boliviens Regierung hat große Entwicklungspläne. Das Land soll industrialisiert, die Landwirtschaft im großen Maßstab gefördert werden. Doch extreme Höhenunterschiede, Feuchtgebiete und schwer zugängliche Regionen erschweren den Transport von Industrie- und Landwirtschaftsprodukten. Bolivien liegt im Zentrum Südamerikas, ein Binnenland ohne Zugang zum Meer. Es ist Durchgangsland für viele Güter aus den Nachbarländern, die sie nach Fernost oder nach Europa exportieren wollen. Da ist beispielsweise Brasilien mit gewaltigen Sojaernten, die auch in asiatischen Ländern, besonders in China, begehrt sind. Doch Brasilien hat keinen direkten Zugang zum Pazifik. Bislang musste es große Umwege für seine Exportfracht nach Fernost in Kauf nehmen.
Die Produktion wird durch den Panama-Kanal oder um Kap Horn herum auf dem Schiffsweg transportiert. Wenn Sie erst unsere neue Route benutzen können, sparen Sie 7000 Kilometer Transportweg.
Diese Route soll durch Bolivien zu peruanischen oder chilenischen Pazifikhäfen führen. Das ist zeitsparender und kostengünstiger. Brasilien ist sehr interessiert, denn China ist inzwischen zum größten Handelspartner des südamerikanischen Wirtschaftsriesen aufgestiegen. Brasilien exportiert nicht nur, sondern importiert auch aus Asien. Der Minister begeistert sich für die neue Route quer durch Bolivien, Teil einer interozeanischen Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik, die bis nach Europa reicht. Trimodal soll sie werden, das heißt Straßen, Schienen und Wasserwege kombinieren. Die interozeanische Straßenverbindung ist fertig. Vom Hafen im brasilianischen Santos bis zu den chilenischen Pazifikhäfen Arica und Iquique. Aber Millionen Tonnen von Soja und anderen Gütern sollen über diese interozeanische Straße rollen. Doch die Transportmenge wird sich um das Zehnfache erhöhen.
Por lo tanto, para Bolivia y para nosotros como empresa.
Also für Bolivien wie auch für uns als Unternehmen sind Straßen und Eisenbahnen lebenswichtig. Wir sind uns bewusst, wenn sich die Transportinfrastruktur nicht verbessert, wird unser Projekt schwerlich erfolgreich sein.
René Soria Galvaro ist Superintendente oder Chef von Jindal Steel Bolivia, einem Ableger des indischen Eisen- und Stahlmultis Jindal Steel and Power. Der ehemalige Diplomat in bolivianischen Diensten, leicht grau meliert, umreißt die Pläne des fernöstlichen Multis. Jindal Bolivia wird eines der größten Eisenerzlager Lateinamerikas ausbeuten, den Cerro El Mutun. Mehr als 2 Milliarden Dollar will der indische Multi dafür investieren.
El mineral está concentrado en un solo lugar.
Das Mineral ist an einem einzigen Ort konzentriert, nicht verstreut wie in anderen Gegenden. Es handelt sich um einen Berg, in dem das ganze Mineral enthalten ist. Eine Menge, die außergewöhnlich groß ist.
Im Vertrag mit der bolivianischen Regierung hat Jindal akzeptiert, vor Ort Stahl für den heimischen und internationalen Markt zu produzieren, damit nicht nur der unverarbeitete Rohstoff im Ausland verschwindet, wie so häufig in der Geschichte Boliviens. Der Abtransport von Eisenerz und Stahl erfordert bislang ungeahnte Kapazitäten. Doch René Soria ist deswegen keineswegs beunruhigt.
Bolivien ist doch dem südamerikanischen Projekt, die Infrastruktur des Transports weiterzuentwickeln, verpflichtet. Und das heißt IRSA.
Hinter IRSA verbirgt sich ein Projekt gigantischen Ausmaßes. Im Jahr 2000 hatten sich 12 südamerikanische Staatschefs in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia getroffen. Mit dem Ziel, globale Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Integration zu fördern. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, so die Staatschefs, sei die Modernisierung und der Ausbau der Infrastruktur. Das Übereinkommen mündete in die sogenannte Initiative IRSA, Integration der regionalen Infrastruktur Südamerikas, angelegt auf einen Zeitraum von 20 Jahren. Geschätzte Kosten über 60 Milliarden Dollar. Bislang isolierte Teile des Subkontinents sollen durch 10 Verkehrsachsen verbunden werden. Sie durchschneiden den südamerikanischen Subkontinent von Nord nach Süd und von Ost nach West. Sie sollen den südamerikanischen Binnenhandel fördern als auch den Export erleichtern. Mit Europa und der Ostküste Nordamerikas ist Südamerika über den Atlantik verbunden, mit Asien über den Pazifik. Es geht um Fernstraßen, Wasserwege, Schienenstränge, Energiegewinnung, Gas- und Ölpipelines, aber auch um Staudämme und Wasserkraftwerke. Größenwahn auf südamerikanisch, schimpfen Kritiker. IRSA stößt vor allem bei sozialen und indigenen Bewegungen auf Widerstand. Der interozeanische Korridor zwischen Brasilien, Bolivien und Peru führt beispielsweise durch ökologisch höchst sensible Gebiete, wie durch den Pantanal oder die Amazonasregion. Roberto Espinosa von der Andinenkoordination der indigenen Völker Perus klagt:
Es geht IRSA allein um Waren, nicht um Menschen. Es geht darum, brasilianische Soja schneller zum Pazifik zu bringen. Es geht darum, die mineralischen Rohstoffe abzutransportieren.
Heute ist Bolivien noch ein Land, das eher ein Hindernis ist. Denn es erleichtert noch nicht eine Verbindung und Verflechtung mit den Verkehrskorridoren, die in Südamerika geplant sind.
In Südamerika. In uno de los pilares de la integración
en América del Sur. Das Büro von Jindal Bolivia ist in Santa Cruz, dem wirtschaftlichen Zentrum Boliviens. Operatives Zentrum ist Puerto Suarez. In der Nähe von Puerto Suarez liegen die Eisenerzvorkommen von El Mutun und damit das Megaprojekt Jindals. Ferroviario Oriental, el ferrocarril de la exportación. Santa Cruz ist mit Puerto Suarez neben der Straße auch per Schiene verbunden. Die Strecke nach Puerto Suarez bedient die private Eisenbahngesellschaft Ferroviaria Oriental. Nach der Kälte des Altiplano erwarten mich angenehme 29 Grad. Es ist bereits dunkel, als der Ferro-Express sich in Bewegung setzt. Das Gepäck wurde vorher peinlich genau von Soldaten in olivgrünen Uniformen kontrolliert. Sie suchen nach Drogen. Die Grenze zu Brasilien ist in Puerto Suarez sehr nah. Aus den Lautsprechern im Waggon dröhnt Musik des anderen Bolivien, des Tiefland Bolivien. Erst nach einem Protest wird der Schallpegel gesenkt. Die Sitze sind bequem, gut gepolstert. Man könnte bald an einen ausgiebigen Schlaf denken, wenn nicht auf dem kleinen Bildschirm ständig geschlagen, getreten, gemeuchelt würde. Erst nach Mitternacht flaut das Gemetzel der B-Movies aus Hollywood ab. Unterwegs gleiten Berge und Felsen vorbei. Die Schönheit der Landschaft lässt sich allerdings nur erahnen. Einzig ein Silo ist in grelles Scheinwerferlicht getaucht. In großen Buchstaben leuchtet Cargill. Ein Multi, der sich nicht nur in Bolivien in das Geschäft mit Soja eingekauft hat. In San José bleibt unser Personenzug stehen. 2 Stunden lang. Endlose Güterzüge rollen währenddessen an uns vorbei. Güter haben Vorrang vor Menschen. Der Morgen dämmert herauf. Langsam fährt der Zug durch eine Sumpflandschaft. Reiher schrecken flügelschlagend auf. 2 Kaimane flüchten pfeilschnell ins dunkle, undurchsichtige Nass. Einige Reisende dösen. Andere räkeln sich in den bequemen Polstern. Dann kommt Puerto Suarez in Sicht. Ein kleiner Bahnhof, unbedeutend wie auch die Stadt mit ihren bislang rund 20.000 Einwohnern. Mehr als 5-mal so groß soll sie werden, wenn das Jindal-Projekt erst einmal auf Hochtouren läuft. Das Hotel Casa Real, Königliches Haus macht seinem Namen nur wenig Ehre. Aber für Besucher und Techniker Jindals ist es das Stammhotel. Auch zwei Chinesen holen sich ihre Zimmerschlüssel. Sie seien interessiert an Eisenerz und an Investitionen in die Transportwege, wird gemunkelt. Im klimagekühlten zweistöckigen Gebäude unterhalten sich zwei Angestellte auf Hindi. Im Planungsstab von Jindal Steel arbeiten sowohl indische Techniker als auch bolivianisches Personal. Im Jeep geht es zum Eisenberg. Die unglaubliche Menge von 40 Milliarden Tonnen lagert dort. Die Hälfte der Vorkommen wird von Jindal ausgebeutet. Die andere Hälfte ist noch in Staatshänden. Soldaten kontrollieren die Einfahrt. An der Strecke liegen Versuchsanstalten und Laboratorien. Ein provisorisches Verwaltungsgebäude entsteht. Dann geht es den Cerro El Motun hinauf. 700 Meter hoch. Das Metall reicht an einigen Stellen bis in 300 Meter Tiefe. Noch ist der Hügel von tropischem Grün überwuchert. Schwer vorstellbar, dass dieser Berg eines, wenn auch fernen Tages, nicht mehr existieren wird. Einige rotbraune Flecken am Hang deuten das zukünftige Szenario an. Gestein wird zerkleinert. Dunkle Haufen warten auf den Abtransport. Breite Pisten werden mit der Planierraupe angelegt. Von der Spitze des Eisenbergs gleitet der Blick über eine überwältigend grüne Landschaft. Die Sumpflandschaft des Pantanal, der sich von Bolivien bis tief nach Brasilien erstreckt.
Der Pantanal ist das wichtigste Feuchtgebiet auf dem Planeten. Das Klima ist sehr heiß, mit hohen Temperaturen, sehr tropisch. Es besitzt eine beeindruckende Artenvielfalt. Es dürfte die Region mit der größten Vielfalt von Vögeln sein, von Säugetieren, Reptilien und Insekten. Charakteristisch ist die Vielzahl von Seen, Flüssen und Lagunen.
Am Horizont leuchtet in der Sonne das graublaue Band des Rio Paraguay, der mit dem Rio Paraná die Hidrovia bildet. Ein Transportweg bis zum Atlantik und damit auch nach Europa und zur nordamerikanischen Ostküste. Auch ihn will Jindal nutzen. Bis zum Paraguay-Fluss müssen allerdings Schienen verlegt werden. Ferroviaria ist an dem Projekt interessiert.
Es ist eine ziemlich flache Landschaft im Einflussbereich des Paraguay-Flusses. Ein Gebiet von Sümpfen, ein sensibles Gewässersystem. Deshalb ist schöpferischer Geist für die große Aufgabe gefragt, damit der Zugverkehr 365 Tage im Jahr gewährleistet ist. Es handelt sich also um eine große Investition.
Jindal musste sich vertraglich verpflichten, auf das sensible ökologische Gleichgewicht Rücksicht zu nehmen. Kein leichtes Unterfangen. Der Pantanal ist mehrere Monate im Jahr überschwemmt. Deshalb muss ein Schienenstrang mindestens 5 Meter hochgelegt werden und der Damm mit Röhren und Brücken versehen werden, damit die Tierwelt sich ungehindert bewegen kann. Für den Abtransport zur anderen Seite, zum Pazifik, fehlt noch eine Anbindung an den Schienenweg nach Santa Cruz. 132 Kilometer. Ferroviaria Oriental ist auch an diesem Projekt interessiert. Aber inzwischen eröffnen sich ganz andere Perspektiven.
Unternehmen aus China haben uns aufgesucht. Wir haben Gespräche mit ihnen geführt, insbesondere mit der Entwicklungsbank Chinas. Sie zeigt Interesse an einer ganz neuen Eisenbahn zwischen Puerto Suarez, das heißt El Mutun, und dem Pazifik.
Die Entwicklungsbank Chinas würde mit einem Milliardenkredit ein Megavorhaben der chinesischen Orient Group fördern. Neben einem Staudamm, Zementfabriken, Eisenverarbeitung und Agroindustrien ist auch eine Eisenbahn bis zum Hafen von Ilo in Peru im Gespräch.
Diese Eisenbahn, deren Bau die chinesische Gruppe plant, aber auch Jindal, wäre völlig neu. Es handelt sich um eine ganz neue Streckenführung, um Puerto Suarez mit den Häfen des Pazifiks zu verbinden. Die Strecke wird etwa 1200 Kilometer lang sein. Und sie wird anders sein. Mit der Technik und Maschinerie, die es heute gibt, hätte diese Strecke nicht mehr wie bisher alle Straßen und Eisenbahnen in den Anden eine Zickzackführung, nicht mehr so unendlich viele Kurven und Steigungen. Denn sie würde die Andenkette mit einem Tunnel durchqueren.
Auch Ferroviaria Oriental hat große Pläne. Das Unternehmen will seine Strecken nach Brasilien und nach Argentinien verlängern. Auffallend ist bei allen Plänen, es ist fast nur von Gütern die Rede, die via Schiene transportiert werden sollen. Von Menschen und Personenzügen spricht hier kaum jemand.
Mit der heutigen veralteten Technik ist es in Bolivien sehr schwer, mit dem Transport auf der Straße zu konkurrieren. Um den Wettbewerb aufnehmen zu können, wäre ein großer Modernisierungsschub bei Infrastruktur und Ausrüstung der Eisenbahn erforderlich.
Außerdem gilt es, den Widerstand der Lobby von Autobus- und Lkw-Unternehmen zu brechen, nicht nur in Bolivien. Doch nicht alle müssen sich mit diesem Problem herumschlagen. Wie ein Gitter soll sich ein Streckennetz über das fast schienenlose, autovernarrte Venezuela legen. Mit fast 400 neuen Bahnhöfen. In seiner Marathon-Fernsehsendung Allo Presidente stellte Venezuelas Präsident Hugo Chavez 2006 erstmals seine Eisenbahnpläne vor. Gedacht ist an Transport von Gütern und Personen. Alle Landesteile bis in entlegene Regionen hinein sollen verknüpft werden. Die Arbeiten an dem staatlichen Milliardenprojekt haben längst begonnen. Damit beauftragt ist einer der größten Baukonzerne der Welt, CREC aus China.
Es gibt überall so etwas wie ein Erwachen des Zuges, eine gesunde Entwicklung für unsere Völker. Man sollte dabei viel aggressiver vorgehen. Es geht um mehr Visionen und natürlich auch um größere Mittel, denn die Investitionen für die neuen Herausforderungen werden gewaltig sein.
Was hätte reizvoller sein können? Durch bloßes Umsteigen, ohne jemals den Boden zu verlassen, könnte ich ein fernes, exotisches Ziel erreichen. Paul Theroux, der alte Patagonien-Express.
Mit Volldampf vom Abstellgleis. Wie Südamerika die Eisenbahn wiederentdeckte. Ein Feature von Karl Ludolf Hübener. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2011. Es sprachen Michael Evers, Bernd Kuschmann, Karl-Heinz Tafel, Bruno Winzen, Matthias Lühn und Jochen Langner. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Kiwi Hornung. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen.